Sehr geehrter Herr Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann, wir sind eine bundesweit tätige Rechtsanwaltskanzlei, die aktuell über 1000 Opfer illegaler Online-Casinos anwaltlich vertritt. Sicher wissen Sie, dass die meisten dieser Anbieter ihren Sitz auf Malta haben. Bisher wurden in allen vorliegenden Urteilen die Casino-Anbieter verpflichtet, unseren Mandanten ihre Verluste zurückzuzahlen. Doch nun hat Malta ein Gesetz erlassen, das die Vollstreckung rechtskräftiger Entscheidungen aus Deutschland verhindern soll. Es ist damit zu befürchten, dass tausende Opfer illegaler Online-Casinos ihre Verluste trotz rechtskräftiger Urteile nicht mehr erstattet bekommen. Ich bitte Sie, dem Bundesjustizminister, sich hierzu zu positionieren und Ihren maltesischen Kollegen Ihr Missfallen deutlich zu machen. Mit freundlichen Grüßen, István Cochran, Rechtsanwalt.
Lass dir nix gefallen. Ein Podcast mit Rechtsanwalt István Cochran. Folge 6. Update Online-Spiele. Neues Gesetz auf Malta. Ist jetzt alles vorbei?
Hallo István.
Hallo Julia.
Wer unseren Podcast kennt, der weiß, wir fangen immer an mit einem Brief oder mit einer Mail einer Mandantin oder eines Mandanten. Diesmal kam der Brief von dir. Du hast Marco Buschmann geschrieben, dem Justizminister. Ihr vertretet als Kanzlei über 1000 Opfer von illegalem Glücksspiel und die Rechtsprechung, die war eigentlich immer sehr eindeutig. Online-Glücksspiele, die sind in Deutschland überwiegend illegal und wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht, die erste unseres Podcasts, die könnt ihr auch gerne nachhören. Und weil es illegal ist, darum haben die Casinos den Schaden auch fast immer zurückzahlen müssen. Jetzt gibt es ein neues Gesetz auf Malta. Es könnte sich vielleicht bald ändern, oder wie sieht das aus? Kämen dann eure Mandantinnen und Mandanten nicht mehr zu ihrem Recht, István?
Also es gibt in der Tat seit unserer letzten Glücksspiel-Podcast-Folge mehr als, ich würde sagen, 400 bis 500 Urteile im Zusammenhang mit Online-Casinos. Und das hat dazu geführt, dass selbst die Oberlandesgerichte mittlerweile ausführen, dass die Rechtsprechung einheitlich ist. Das heißt, die Rechtsprechung spricht den Spielern die Rückerstattung ihrer Verluste zu. Wenn man ein solches Urteil hat und das Urteil rechtskräftig wird, also man keine Berufung mehr einlegen kann, also nicht in die nächste Instanz, dann ist der Casino-Anbieter verpflichtet, den Urteilsbetrag an den Spieler zu bezahlen. Wenn das Casino diese Zahlung nicht freiwillig leistet, dann muss man die sogenannte Zwangsvollstreckung einleiten. Und die Zwangsvollstreckung kann dann weltweit stattfinden, aber und besonders auch dort, wo das Casino seinen Sitz hat. Und das ist Malta. Und Malta hat jetzt ein Gesetz erlassen, in dem drinsteht, Urteile aus dem Ausland gegen Casinoanbieter dürfen nicht mehr vollstreckt werden. Und jetzt ist die Frage, wie man mit diesem Gesetz umgeht.
Vielleicht müssen wir das noch mal kurz klären, jetzt am Anfang. Warum sitzen denn eigentlich die allermeisten Online-Casino-Anbieter auf Malta?
Die sitzen deshalb im Ausland, weil sie im Ausland viel leichter Lizenzen erhalten konnten als zum Beispiel in Deutschland. Also vor dem 1. Juli 2021 war es in Deutschland überhaupt nicht möglich, außerhalb von Schleswig-Holstein, für Online-Casinos Lizenzen zu erhalten. Malta dagegen hat umfassend Lizenzen vergeben an Online-Casinos und die Online-Casinos haben dann gesagt, naja, wir haben ja eine Lizenz auf Malta und mit dieser Lizenz auf Malta bieten wir unser Angebot auf der ganzen Welt an. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber dann relativ schnell gesagt, Lizenzen aus Malta sind in Deutschland nicht gültig. Jetzt könnte man meinen, dass die maltesischen Anbieter dann gesagt haben, okay, unsere maltesische Lizenz gilt gar nicht in Deutschland, daher stellen wir unser Angebot in Deutschland ein. Haben sie aber mitnichten getan, sondern ihr Angebot trotz Kenntnis der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht in Deutschland weiterhin angeboten. Und das wurde jetzt von mehreren Gerichten auch obergerichtlich, also von den Oberlandesgerichten, bestätigt, dass diese Lizenzen unwirksam sind und daher die Verluste zurückzuerstatten. Und dann ist natürlich auch so, dass die Steuerbelastung in Malta natürlich deutlich niedriger ist als im Rest der EU.
Vielleicht ist interessant nochmal zu sagen, die zahlen halt auf Malta auch nur 0,4% Umsatzsteuer. Das ist natürlich sehr attraktiv. Einmal natürlich für die Anbieter, also die Online-Casinos, aber auch für den Staat Malta, der natürlich auch damit einiges an Geld verdienen kann. Jetzt hast du in unserer ersten Folge erzählt, dass ihr immer den Verlust eurer Mandanten und Mandantinnen zurückstreiten konntet, obwohl die Online-Casinos auf Malta sitzen. Kann ich da noch mal kurz fragen, wie habt ihr das gemacht?
Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Verfahren tatsächlich bundesweit durch Vergleich beendet werden. Das heißt, die Casinos und die Spieler einigen sich darauf, dass man einen gewissen Prozentsatz der Verluste zurückerstattet und dadurch wird ein Urteil und mögliche weitere kostenpflichtige Verfahren vermieden.
Und wie viel ist das immer ungefähr?
Das hängt vom Einzelfall ab, aber wir raten unseren Mandanten in der Regel dazu, Vergleiche unter 50% zuzüglich der Erstattung der Anwalts- und Gerichtskosten nicht anzunehmen. Also wenn jemand 20.000 Euro verloren hat, hat man sehr gute Chancen darauf, dass man auf jeden Fall 10.000 Euro wieder zurückbekommt, plus die vorausgelegten Anwalts- und Gerichtskosten. Und in der Sache, wenn man es bis zum Ende durchstreitet, hat man aufgrund der Tatsache, dass die Rechtsprechung sich jetzt vereinheitlicht hat, auch sehr gute Chancen, den gesamten Betrag zurückzubekommen. Nur dann muss man eben sehr viel Zeit mitbringen, weil man dann eben das Urteil vollstrecken lassen muss.
Das hat also eigentlich bislang immer sehr gut funktioniert. Also selbst bei den Anbietern, die eben auf Malta sitzen. Und da habt ihr auch schon eine gewisse Routine entwickelt. Es ist ja eine regelrechte Klagewelle auch aus Deutschland und Österreich gekommen, nicht nur aus eurer Kanzlei. Hast du da einen Überblick drüber, wie viele Klagen es gab in den letzten Jahren?
Also wir haben über 1000 Klagen schon geführt und aktuell würde ich sagen nochmal über 1000 Klagen in Betreuung. Und es sind mittlerweile aber sehr viele Kollegen auf diesen Zug aufgesprungen und vertreten geschädigte Spieler, sodass ich sagen würde, aktuell sind in Deutschland sicherlich 5000 Klagen plus X anhängig. Und es werden auch immer mehr. Allein der Umsatz illegaler Online-Casinos war bis zur Lizenzierung am deutschen Markt 1 Milliarde Euro.
Wahnsinn, die Summe muss man sich echt mal vor Augen halten.
1 Milliarde Euro pro Jahr. Und das macht ungefähr 12% des gesamten Bruttoinlandsprodukts des Staates Malta, wird generiert durch Online-Casinos.
Also es geht um sehr viel Geld und um einen großen Markt. Jetzt ist es so, dass es seit dem 16. Juni 2023 ein neues Gesetz gibt in Malta, und zwar die Bill 55. Was sagt denn dieses Gesetz?
Also das Gesetz hat im Prinzip nur einen einzigen Regelungsinhalt, nämlich die Vollstreckung ausländischer Urteile, also insbesondere auch ausländischer Urteile aus der EU, gegen Casinoanbieter auf Malta zu unterbinden. Das heißt, das Gesetz schreibt vor, Urteile aus zum Beispiel Deutschland oder aus Österreich gegen Casinoanbieter in Malta dürfen nicht vollzogen, sprich vollstreckt werden.
Wie kann das sein? Das lässt einen wirklich stutzen. Also selbst wenn man ein Laie ist wie ich, wie kann es sein, dass ein Land das Recht einfach aushebelt und sagt, das wird bei uns nicht vollstreckt?
Ja, das ist tatsächlich auch ein einmaliges Ereignis. Also sowas gab es bisher meines Wissens noch nicht. Wir haben uns dann natürlich auch ausgetauscht mit diversen Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet, auch mit Professoren an Universitäten, insbesondere zum Europarecht. Und alle Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, insbesondere auch die Professoren von den europarechtlichen Lehrstühlen, haben uns unisono, also alle einheitlich bestätigt, dass dieses Gesetz schlichtweg europarechtswidrig ist. Jetzt muss man wissen, im Europarecht gilt das Prinzip Ober sticht unter. Das heißt, europäische Verordnungen sind immer höherrangig als jedes Landesgesetz. Und wenn ein Landesgesetz, wie zum Beispiel das Gesetz auf Malta, gegen eine höherrangige europäische gesetzliche Regelung verstößt, dann ist das Gesetz unwirksam. Jetzt heißt aber unwirksam nicht, dass das Gesetz nicht zur Anwendung kommt, sondern unwirksam heißt nur, dass die Europäische Kommission zum Beispiel ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den jeweiligen Staat einleiten kann mit dem Ergebnis, dass das Gesetz dann aufgehoben wird.
Also es soll nicht zur Vollstreckung kommen. Wir haben ja in unserem Podcast eine Rubrik, wo du immer einen rechtlichen Begriff erklärst. Für mich ist das manchmal wie so eine Art Joker, weil bestimmte Begriffe ja im juristischen Umfeld einfach auch was anderes heißen als im umgangssprachlichen. Da würde ich jetzt diesen Joker gern einsetzen, damit wir verstehen, was jetzt nicht mehr funktionieren soll, nämlich die Vollstreckung des Urteils. Was heißt Vollstreckung in diesem Fall?
Da wir ja in einem Rechtsstaat leben und auch die Europäische Union rechtsstaatlich organisiert ist, kann man als Verbraucher oder als Unternehmer die Gerichte zu Hilfe nehmen, um sein Recht durchzusetzen. Die Gerichte erlassen dann Urteile. In dem Urteil steht drin, der Gegner des Verfahrens wird verpflichtet, 10.000 Euro zu bezahlen. Der Gegner sagt, ist ja schön, dass du dieses Papier hast, aber ich zahle nichts. Und dann sagt man dem Gegner, wäre aber schön, wenn du zahlst. Und der Gegner sagt, ich zahle nichts. Und dann geht dieses Spielchen hin und her und her und hin und es passiert nichts. Also muss es eine Möglichkeit geben, dieses Urteil durchzusetzen. Und die Durchsetzung des Urteils, dafür gibt es den Fachbegriff der Vollstreckung. Die Vollstreckung in Deutschland funktioniert in der Regel so, dass ein Gerichtsvollzieher beauftragt wird. Der steht dann vor der Tür und sagt, Sie schulden dem Kläger 10.000 Euro. Wenn Sie die 10.000 Euro nicht haben, wird der Gerichtsvollzieher die Wohnung öffnen und schauen, ob du Wertgegenstände hast, die versteigert werden können. Das ist ein Teil der Vollstreckung. Man kann aber im Wege der Vollstreckung zum Beispiel auch Konten pfänden. Wenn ich die Kontoverbindung weiß von dem Gegner, dann kann ich mit dem Urteil zur Bank gehen und sagen, ich habe hier ein Urteil, der schuldet mir 10.000 Euro. Wenn 10.000 Euro auf seinem Konto sind, überweist mir die 10.000 Euro. Das sind im Prinzip die Vollstreckungsmöglichkeiten.
Es gibt einem also die Möglichkeit an die Hand, das Geld, was einem jemand schuldet, einzufordern und das auch im europäischen Ausland. Ihr habt es ja auch auf Malta durchgesetzt.
Genau, wir haben es nicht nur auf Malta durchgesetzt, sondern auch in anderen ausländischen Jurisdiktionen, also zum Beispiel auf Curaçao sitzen auch sehr viele Casinos, da haben wir auch schon erfolgreich vollstreckt. Und bei Malta ist die Besonderheit, Malta ist Mitglied der Europäischen Union. Und zwischen allen Mitgliedern der Europäischen Union gibt es eine Verordnung, die besagt, dass sämtliche Urteile eines Staates der Europäischen Union in den anderen Staaten der Europäischen Union anzuerkennen sind. Da gibt es eine eigene Verordnung, die nichts anderes regelt. Und diese Verordnung ist eine der Grundfesten des Rechtsstaatsprinzips, das in der Europäischen Union gilt.
Du sagst, Ober sticht unter, es gibt da eine totale Eindeutigkeit. Malta verstößt also mit diesem Gesetz gegen EU-Recht. Was hat es denn jetzt für Konsequenzen für euch, also für eure Mandantinnen und Mandanten? Sind jetzt die Urteile, die dann dort nicht mehr vollstreckt werden können oder eben nicht mehr vollstreckt werden, wirkungslos oder werden die dann ihr Geld nicht mehr zurückbekommen oder wie ist da gerade jetzt der Stand?
Der interessante Punkt ist, das ist auch ein schönes Beispiel, wo der Unterschied liegt zwischen Theorie und Praxis. Also theoretisch könnten die maltesischen Gerichte jetzt zu dem Ergebnis kommen und sagen, wir vollstrecken, lassen die Vollstreckung deutscher Urteile nicht mehr zu. Jetzt ist in Deutschland aber die besondere Situation, dass es seit dem 1. Juli 2021 die Möglichkeit gibt, dass Casino-Anbieter eine Lizenz beantragen in Deutschland. Und die Überwachung der Lizenzen und die damit einhergehende Zuverlässigkeit wird aktuell übernommen von der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, GGL. Wenn jetzt aber eines der vielen Casinos, die früher illegal waren, jetzt aber eine Lizenz in Deutschland haben, Urteile nicht mehr akzeptieren oder sich auf dieses neue Gesetz in Malta stützen, müssen sie damit rechnen, dass die Spieler diesen Sachverhalt an die Aufsichtsbehörde melden und die Aufsichtsbehörde dann sagt, Moment mal, du willst in Deutschland jetzt legal Casinospiele anbieten, verweigerst aber die Vollstreckung deutscher Urteile. Das heißt, du bewegst dich außerhalb des Rechtsrahmens und bist damit nicht mehr zuverlässig. Und dann drohen den Casinoanbietern der Verlust ihrer Zulassung. Und das werden sie nicht riskieren, weil der Markt in Deutschland für die Casino-Anbieter, die jetzt eine Lizenz haben, so groß ist, dass sie die Lizenz, die sie bekommen haben, nicht aufs Spiel setzen werden.
Das heißt nochmal zum Verständnis, weil die Glücksspielanbieter auch in Deutschland das Glücksspiel anbieten dürfen, habt ihr auch eine bessere Handhabe gegen sie auf Malta?
Genau, absolut. Also ja. Und von daher erleben wir vor Gericht, da wir immer wieder fragen, die Casino-Anbieter, wollt ihr euch auf das Gesetz in Malta berufen, falls ihr das Verfahren verliert? Wird keiner der Casino-Anbieter das ins gerichtliche Protokoll diktieren lassen, weil sie dann befürchten, dass es an die Aufsichtsbehörde geht, die dann feststellt, sie sind unzuverlässig, weil sie sich nicht an deutsche Rechtsnormen halten und dann die Lizenz verlieren. Von daher ist es aus meiner Sicht bis zu dem Tag, wo es von der Europäischen Kommission zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommt oder das Gesetz vorher sowieso aufgehoben wird, meiner Meinung nach kein Casino-Anbieter sich trauen, sich auf dieses Gesetz zu berufen.
Das heißt, ihr nutzt im Moment diese Möglichkeit, dass ihr sagt, wenn ihr euch auf dieses Gesetz bezieht, dann seid ihr raus aus dem Spiel. Also benutzt ihr es quasi, ja, um so eine Art Drohkulisse aufzubauen?
Genau, also wir bauen die Drohkulisse nicht auf, sondern der Gesetzgeber in Malta hat die Drohkulisse aufgebaut. Und die Möglichkeit als Spieler, sich dagegen zu wehren, ist eben zu sagen, wenn ihr das tatsächlich ernst meint, dann wird es in Massen an die Glücksspielbehörde gemeldet und dann werdet ihr eure jetzt erst neu erworbenen Lizenzen mit Sicherheit verlieren. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, ob ihr das riskieren wollt. Und das Gesetz würde so oder so nur die Vollstreckung auf Malta vereiteln. Aber die Casinos sind ja in der Regel multinationale Konzerne, sodass man selbst, wenn dieses Gesetz auf Malta Fortbestand haben sollte, ausgeschlossen halte aus juristischer Sicht, kann man natürlich noch auf alle Vermögenswerte zugreifen, die die Casinos im Rest der Welt haben.
Ishwan, jetzt hast du das gerade angesprochen, dass es auch jetzt in Deutschland die Möglichkeit gibt, für Online-Casinos eine Lizenz zu erwerben. Denkst du, dass das eine gute Entscheidung war?
Also die Begründung für die Lizenzierung von Seiten des Gesetzgebers war ja, das Casinospiel vom Schwarzmarkt in den legalen, kontrollierten Markt zu überführen und da entsprechend auch Regelungen aufzustellen, an die sich die Casino-Anbieter halten müssen. Wir stellen allerdings fest, dass auch die lizenzierten Anbieter sich an viele der neuen Regelungen nicht halten. Es gibt zum Beispiel eine Regelung, dass man maximal 1.000 Euro im Monat verspielen darf. Da muss man mal kurz innehalten und sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 1.000 Euro im Monat.
1.000 Euro, das kann unter Umständen wirklich existenzbedrohend sein.
Überleg mal, wer hat verdient so viel, dass er jeden Monat 1.000 Euro für sein Hobby ausgeben kann? So gut wie niemand. Allein diese Grenze ist schon viel zu hoch gesetzt aus meiner Sicht. Aber selbst diese Grenze wird von vielen Anbietern nicht eingehalten. Und jetzt haben wir das Problem, dass es für die Erteilung der Lizenzen aus meiner Sicht davor den Aufbau einer wirklich finanziell sehr gut ausgestatteten und personell noch besser ausgestatteten Aufsichtsbehörde bedurfte. Und das ist leider nicht geschehen. Von daher, die Casino-Anbieter haben unendlich viel Geld, haben Zugriff auf unendlich viele Anwälte und sehen sich gegenüber einer neu aufgebauten Behörde, die weder personell noch finanziell aktuell so ausgestattet ist, dass sie tatsächlich all diese Verstöße ahnden könnte. Von daher war es aus meiner Sicht ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, die Lizenzierungen zu erteilen. Man hätte vorher meiner Meinung nach erstmal die Aufsichtsbehörde aufbauen müssen.
Wie wird denn sowas eigentlich überprüft, dass in Anführungsstrichen nur 1.000 Euro im Monat verspielt werden?
Ja, es gibt diverse Verpflichtungen von Seiten der Casinos, alle Spieleinsätze an eine zentrale Datenbank zu melden. Es gibt die Verpflichtung, niemanden zum Spiel zuzulassen, der schon woanders irgendwie die 1.000-Euro-Grenze gerissen hat. Und wenn es aber niemand bemerkt, dann passiert auch nichts. Und wenn es bemerkt wird, muss man es der gemeinsamen Glücksspielbehörde melden. Und ich weiß von vielen Kollegen, die Verstöße gemeldet haben. Und da gibt es auch tatsächlich, mittlerweile gab es eine kleine Anfrage aus dem Bundestag, welche Strafen denn verhängt wurden gegen Casino-Anbieter, die zum Beispiel gegen diese monatlichen Limits verstoßen haben. Und dort habe ich dann zum Beispiel gelesen, dass dann Strafen von 50 Euro verhängt worden sind.
Das ist natürlich wirklich nicht viel, also das ist natürlich wirklich gar nichts. Jetzt ist es ja so, dass ein großer Teil der Spieler einfach auch süchtig ist. Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hält fast jeden fünften, der Online-Glücksspiele spielt, für süchtig. In Deutschland sind das dann fast 500.000 Menschen. Da muss es doch eigentlich auch eine Rolle spielen auf der rechtlichen Ebene, oder? Diese Menschen müssen doch eigentlich auch geschützt werden. Also da das Limit, was man verspielen darf, auf 1.000 Euro zu begrenzen, das kann es doch eigentlich nicht gewesen sein, oder?
Das ist richtig. Der Glücksspielstaatsvertrag hat in seiner Präambel auch ganz klar den Spielerschutz in den Vordergrund gestellt. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel auch Finanzdienstleistern verboten, illegale Casinos mit Zahlungsabwicklungsdienstleistungen zu unterstützen. Und trotzdem muss man teilweise vor den Gerichten immer noch argumentieren, warum denn vom Spielerschutz natürlich auch umfasst sein muss, dass wenn gegen die Regelungen verstoßen wird, man seine Verluste wieder zurückerstattet bekommt. Und das ist die eine Seite des Spielerschutzes, also der zivilrechtliche Spielerschutz. Man hat Anspruch auf Rückerstattung. Und der andere Schutz muss stattfinden durch den Staat. Und der Staat hat dafür diese Aufsichtsbehörde in Halle geschaffen. Und die wird momentan aus meiner Sicht auch überflutet mit Beschwerden von Spielern, die sagen, Moment mal, der Spielerschutz funktioniert nicht, tut bitte was. Und da es eine sehr neue Behörde ist, die hat erst zum Anfang dieses Jahres ihre Arbeit aufgenommen, müssen die sich erstmal einarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht einer der großen Kritikpunkte auch, dass man den Spielerschutz im Prinzip hinten anstellt, obwohl er im Gesetz geregelt ist und man gesagt hat, wir geben euch Casinos jetzt schon mal die Lizenz, weil wir ja sowieso gerade eine Aufsichtsbehörde aufbauen. Aber das ist meiner Meinung nach der verkehrte Weg. Man hätte es andersrum machen müssen. Also so nach dem Motto, man gibt den Leuten Führerscheine, aber man hat noch gar keine Polizei, die sich um den Verkehr kümmert.
Jetzt hast du Marco Buschmann geschrieben. Was ist denn deine Hoffnung davon?
Also es gibt ja verschiedene Ansätze aktuell hinsichtlich des Gesetzes auf Malta. Also das Bundesjustizministerium ist informiert. Wir haben auch eine Bestätigung, dass das dort eingegangen ist, dass dort auch Gespräche gesucht und geführt werden mit dem Staat Malta. Und noch ein viel, schärferes Schwert, würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich die Europäische Kommission. Und die Europäische Kommission ist auch informiert und führt ebenfalls bereits Gespräche mit Malta. Und was man auch wissen muss, Malta war bis vor wenigen Jahren von Seiten der Weltbank gegraylistet. Also das heißt, es ist ein Staat, wo man vorsichtig sein muss, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das führt dazu, dass zum Teil Großbanken Malta gemieden haben mit Investitionen. Und solche Aktionen wie jetzt europarechtswidrige Gesetze zu erlassen, birgt natürlich auch die Gefahr, dass auch Malta von der Weltbank wieder gegraylistet wird, was zu einem großen wirtschaftlichen Schaden führen kann. Also das heißt, aktuell kommt von vielen Seiten sehr großer Druck auf Malta. Das heißt, ich denke schon, dass sich da was bewegen wird.
Ihr seid mit unterschiedlichen Juristinnen und Juristen in Verbindung, auch mit Leuten von der Uni. Es geht ja ganz klar um EU-Recht und alle sind sich ziemlich einig. Welche Aufgabe hat denn jetzt die EU-Kommission?
Ja, die EU-Kommission hat die Aufgabe zu prüfen, ob dieses Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Diese Prüfung dürfte aus meiner Sicht relativ schnell abgeschlossen sein und zu einem klaren Ergebnis führen. Ja, es verstößt gegen EU-Recht. Und dann hat die EU-Kommission die Aufgabe, auf die Einhaltung von EU-Recht hinzuwirken. Das heißt, der erste Schritt wird sein, Malta zu sagen, dieses Gesetz ist europarechtswidrig, wollt ihr es aufrechtbehalten? dann könnte Malta sagen, nein, wir haben das eingesehen, wir streichen das Gesetz und heben es wieder auf. Oder Malta sagt, nein, wir sind der Meinung, es ist nicht europarechtswidrig. Und dann kann die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Und was es aber auch noch gibt als weitere Möglichkeit für den einzelnen Spieler, sollte er jemals betroffen sein von diesem maltesischen Gesetz, ist tatsächlich auch eine Staatshaftungsklage gegen den Staat Malta selbst. Also das heißt, man kann dann gegen den Staat Malta klagen und sagen, du brichst EU-Recht und aufgrund dessen, dass du EU-Recht brichst, bekomme ich meine 20.000 Euro nicht, obwohl die in dem Urteil festgeschrieben sind. Und dann haftet der Staat Malta. Also es gibt sehr viele rechtliche Möglichkeiten, zum Glück für die Spieler auch aktiv gegen dieses Gesetz vorzugehen.
Wenn ich jetzt aktuell Geld verspielt habe und mich wirklich in der Notlage befinde, was empfiehlst du? Soll man im Moment überhaupt klagen oder soll man zu euch kommen oder sollte man vielleicht auch noch einen Moment abwarten, bis die Lage noch eindeutiger geklärt ist?
Also zum Abwarten besteht kein Grund, ganz im Gegenteil, es ist sogar eine Gefahr, wenn man zu lange abwartet, weil die Ansprüche zu verjähren drohen.
Oft ist es ja so, dass Menschen, die Online-Spiele spielen, dann auch sehr stark verschuldet sind, also sowieso schon verschuldet sind und sich dann deshalb auch oft keinen Anwalt leisten können. Was kann man denn da machen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen gibt es in Deutschland das System der Prozesskostenhilfe. Wenn man sich einen Anwalt oder das Gericht nicht leisten kann, dann übernimmt der Staat die eigenen Anwaltskosten und die Gerichtskosten. Was der Staat allerdings nicht übernimmt, ist das Kostenrisiko für den Fall des Unterliegens. In Deutschland ist es ja so geregelt, gesetzlich, dass die unterliegende Partei in einem Rechtsstreit die Kosten des Gegners tragen muss. Das heißt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass man mal ein Verfahren verliert gegen einen Casino-Anbieter, müsste derjenige, der Prozesskostenhilfe bekommen hat, zwar keine eigenen Anwaltskosten bezahlen und auch keine Gerichtskosten, aber die Kosten der Gegenseite. Und das kann mitunter sehr empfindlich hoch sein. Also das ist die eine Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen. Die andere Möglichkeit ist, mit dem Anwalt eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Das funktioniert auch, machen wir auch immer wieder mit den Mandanten. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, einen Prozessfinanzierer mit ins Boot zu nehmen, der alle Anwalts- und Gerichtskosten und die gegnerischen Kosten übernimmt und dafür aber einen Teil des Erfolges verlangt. Also wenn man bei dem Beispiel bleibt, man klagt 20.000 Euro ein, man einigt sich auf 10.000 Euro, dann würde der Prozessfinanzierer von diesen 10.000 Euro nochmal einen Betrag für seine Freistellung von den Gebühren bekommen.
Und wer sind solche Anbieter?
Die Anbieter gibt es im Prinzip mittlerweile aus dem gesamten europäischen Raum. Also das sind zum Teil Legal Tech-Unternehmen, zum Teil tatsächlich auch Startups, zum Teil eingesessene Unternehmen, die das seit 10 und mehr Jahren machen. Und in Deutschland zum Beispiel, das wissen wenige, unterhalten zum Teil auch große Versicherungskonzerne, solche Prozessfinanzierungsgesellschaften. Also das ist ein sehr etablierter Markt, der weltweit aktiv ist. Und auch wir arbeiten da mit mehreren Prozessfinanzierern zusammen. Also ich glaube, aktuell sind es 5 oder 6. Da springen immer mal wieder welche ab und kommen neue dazu. Also das ist ein relativ großer Markt, sodass die Mandanten auch eine sehr große Auswahl haben, welchen Prozessfinanzierer sie damit ins Boot holen wollen.
Legal Techs hast du jetzt schon genannt. Was machen die? Vielleicht machen wir da auch noch kurz ein Glossar dazu, Istvan.
Gerne. Legal Tech heißt im Prinzip übersetzt nichts anderes als Rechtstechnik. Und das ist ein sehr sperriges Wort, das man weicht man gerne ins Englische aus. Legal Tech umschreibt irgendwie alles, was mit anwaltlicher oder juristischer Tätigkeit zu tun hat und mit Hilfe von Software vereinfacht werden soll. Und daraus hat sich eine ganze Sparte entwickelt, sogenannter Legal Tech Unternehmen. Legal Tech-Unternehmen im Bereich Online-Glücksspiel sind zum Beispiel Unternehmen, die sagen, wir kaufen den Spielern die Forderungen ab. Also man hat einen Verlust von 10.000 Euro und das Legal-Unternehmen sagt, wir geben dir sofort 3.000 Euro oder 4.000 Euro und dafür trittst du uns die Ansprüche ab. Und wir machen das softwaregestützt in Hunderten, Tausenden, Zehntausenden Fällen gegen die Casinos dann geltend und holen uns den Rest. Legal Tech bedeutet im Prinzip softwareunterstützte Abwicklung von Massenverfahren oder juristischen Prozessen.
Vielen Dank.
Gerne.
Was hat man denn davon, wenn man sich dann doch lieber an euch wendet, also an die Anwälte und nicht an den Legal Tech?
Der Vorteil ist, dass man weiterhin Herr seiner Ansprüche ist. Also wenn man zum Anwalt geht und zum Beispiel mit dem Ratenzahlung vereinbart oder Prozesskostenhilfe, dann hat man eben den Anspruch darauf, dass alles, was am Schluss rauskommt, bei einem selbst in der Tasche landet. Das heißt, man hat 20.000 Euro verloren, führt das Verfahren gegen das Casino und hat dann am Schluss im besten Fall wieder 20.000 Euro zurück plus alle Anwalts- und Gerichtskosten. Man muss nichts abgeben an niemanden. Man zahlt alles selbst oder der Staat übernimmt es mit Prozesskostenhilfe und man hat am Schluss den vollen Betrag bei sich in der Tasche. Das ist der Vorteil, wenn man zum Anwalt geht, im Vergleich dazu, als wenn man das Ganze an den Legal Tech verkauft.
Was wäre denn jetzt noch ein letzter Tipp von dir an die Leute, die eine Klage anstreben?
Ja, man sollte auf jeden Fall Geduld mitbringen. Also oftmals, das hattest du vorher ja auch schon angesprochen, sind viele Leute aufgrund der Glücksspielsucht oder auch wenn sie noch keine Sucht entwickelt haben, trotzdem aufgrund der Verluste in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Und da ist die Verlockung dann oft groß, sich klein abspeisen zu lassen. Und das wissen die Casino-Betreiber natürlich auch. So ein Verfahren dauert mitunter 1,5, 2 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Aber wenn man überlegt, dass man in 2 Jahren dann zum Beispiel 20.000, 30.000, 50.000 Euro wieder bekommt, dann lohnt es sich zu warten. Und wenn man ein Angebot bekommt nach 1, 2 Monaten, du kriegst 1.000 Euro oder 2.000 Euro, dann klingt es zwar schön, 1.000 oder 2.000 Euro, aber es hilft niemandem wirklich weiter, der 50.000 Euro verloren hat. Das heißt, mein Tipp ist, versuchen, und wenn man es alleine nicht schafft, mit der Familie sich besprechen und wenn es schwierig ist, auch das ist ein guter Weg, dass man einfach Geduld mitbringt und das Verfahren bis zum Ende geht.
Wenn man jetzt wirklich bei sich selber merkt, ich bin glücksspielsüchtig, ich brauche Hilfe, an wen kann ich mich da wenden, Istvan?
Es gibt mittlerweile sehr viele Hilfseinrichtungen und Möglichkeiten, Psychologen, Psychotherapeuten, Selbsthilfegruppen. Und ein guter erster Anlaufpunkt ist auf jeden Fall der Fachverband Glücksspielsucht. Der sitzt in Bielefeld und mit dem arbeiten wir auch relativ eng zusammen. Und die haben ein sehr großes und gutes Netzwerk an Sozialpädagogen, Fachtherapiestellen und auch zum Teil Kliniken, die den betroffenen Spielern gut weiterhelfen können.
Vielen Dank. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken. Danke für das Gespräch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Danke dir, Julia.
Lass dir nichts gefallen ist ein Podcast im Auftrag der CLLB-Rechtsanwälte. Bei den Rechtsausführungen in diesem Podcast handelt es sich um die Rechtsmeinung von Rechtsanwalt Istvan Kokron. Moderation Julia Riethammer. Eine Produktion von Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.